Ich hoffe, du bist gut gerutscht und bist auch schon ein bisschen angekommen im neuen Jahr. Ich freue mich auf das, was Gott vorbereitet hat für uns in dem 2018. Das wird spannend und wir starten heute. Ich habe so eine kleine Miniserie gestartet, letztes Mal. Nein, ich habe mir gesagt, das Jahr möchte ich an diesen Sündigen, wo kein Serienthema ist, wir haben ja verschiedene Serien meistens, oder? Wenn kein Serienthema ist, werde ich Johannes-Evangelium für ihn und ein Kapitel daraus aus der Predigen. Immer, wenn keine Serie ist, kommt das Johannes-Kapitel. Und letzte Woche war Johannes 1, Kapitel 1. Und heute ist die zweite, Johannes 2. Ganz einfach. Ein bisschen schauen, was da drin steht. Es stehen spannende Sachen drin. Und was hat das mit dir und mit mir zu tun? Vielleicht, um ein bisschen den Zusammenhang zu sehen, ist immer wichtig, wenn du ein Buch aus der Bibel liest, dass du auch die Kapitel vorher, Kapitel nachher, dass du es eigentlich im Gesamtkontext anschaust, oder? Damit du ein bisschen herausfindest, was will eigentlich der Schreiber uns sagen. Der Johannes, der das Evangelium geschrieben hat, der war ein guter Freund, Best Friend von Jesus. Also wir haben da jemanden, einen Blickwinkel von jemandem, der ganz nah dabei war. Es ist nicht irgendeiner, der 200 Jahre später mal gefunden hat, jetzt schreibe ich mal etwas auf, was ich gehört habe, sondern der war dabei und wird vermutlich das Evangelium mit einer Gruppe von seinen Jüngern, von seinen Leuten zusammen geschrieben haben. Und das musst du wissen, oder? Das ist ein Best Friend von Jesus, der uns mitteilt, aus seiner Sicht, was wichtig ist. Du kannst ja davon ausgehen, dass er das Johannes-Evangelium geschrieben hat, im Wissen um Lukas, Markus und Matthäus. Dass er gewusst hat, hey, die kennen wir. Also ich tue auch noch ein paar Sachen rein, wo ich mega wichtig finde, dass du tiefer im Glauben kannst wachsen. Und er fängt an im ersten Kapitel mit der Feststellung, Jesus ist Gott. Das ist wichtig. Ganz am Anfang im ersten Kapitel heißt Jesus ist Gott. Jesus ist auf die Erde gekommen. Gott ist auf die Erde gekommen als Mensch in Fleisch und Blut. Und er ist Gott und wir können darauf vertrauen, dass er der Messias ist. Auch der Johannes, der Täufer, übrigens nicht der gleiche Johannes, bezeugt das im ersten Kapitel. Und wir sehen da im ersten Kapitel, wie Jesus so seine ersten Jünger um sich herum schart. So gegen Ende vom Kapitel hat er schon ein paar Jünger um sich herum. Unter anderem der Simon Petrus, den er dann auch einsetzt als Petrus, als Fels. Und du siehst auch, wie er schon ein bisschen Struktur hineingibt in seine Jüngerschaft, dass verteilt verschiedene Aufgaben. Und jeder von uns hat im Reich Gottes ein bisschen eine andere Aufgabe. Das ist wichtig zu wissen, um ein bisschen zu sehen, wo stehen wir. Also er hat jetzt eine kleine Gruppe, er hat schon ein bisschen Aufgaben verteilt, er hat schon mal ein bisschen gesagt, was er sieht in gewissen Menschen und geht mit diesen Gruppen weiter. Und dann kommen wir ins zweite Kapitel von Johannes. Und heute lese ich das ganze Kapitel vor. Also zuerst die erste Geschichte, dann erzähle ich etwas darüber und dann die zweite Geschichte. Das sind eigentlich zwei grosse Geschichten, die im zweiten Kapitel stehen. Und die sind ganz bewusst von Johannes in dieser Reihenfolge geschrieben. Sie sind auch in dieser Reihenfolge passiert. Er hat das ziemlich so aufgenommen, wie es auch passiert ist. Und das ist ganz interessant. Ich fange mal an, Johannes Kapitel 2, Abvers 1. Am übernächsten Tag war die Mutter von Jesus bei einer Hochzeitsfeier in Kana, einem Dorf in Galiläa. Auch Jesus und seine Jünger waren zu der Feier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus und die Mutter von Jesus machte ihn darauf aufmerksam. Sie haben keinen Wein mehr, sagte sie zu ihm. Was hat das mit mir und dir zu tun? Also kennst du die Frage, wenn deine Mami etwas sagt? Also ich kenne das, was hat das mit mir zu tun? Mami, hey, lass mich in Ruhe. Bitte. Gott so der Rebell in mir. Wer ist ein Rebell? Kannst du dich jetzt outen? Ah, doch. Doch einige, die gerade so. Also ich reagiere einfach so, Mami, easy, gell? Egal was sie sagt. Zuerst mal. Egal. Jesus auch. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Doch seine Mutter wies die Diener an, tut, was immer er euch befiehlt. Im Haus gab es 6 steinerne Wasserbehälter, die für die vorgeschriebenen Reinigungshandlungen der Juden verwendet wurden und jeweils rund 100 Liter fassten. Jesus sprach zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Als sie die Krüge bis zum Rand gefüllt hatten, sagte er, schöpft daraus und bringt es zum Zeremonienmeister. Sie folgten seiner Anweisung. Der Zeremonienmeister kostete von dem Wasser, das nun Wein war. Da er nicht wusste, woher der Wein kam,
denn nur die Diener, die ihn geschöpft hatten, wussten es, sagt er. Später, ich bin glaube verrutscht, he? Ließ er den Bräutigam holen. Eigentlich schenkt ein Gastgeber den besten Wein zuerst aus, sagt er. Später, wenn alle betrunken sind und es ihnen nichts mehr ausmacht, holt er den weniger guten. Du dagegen hast den besten Wein bis jetzt zurückbehalten. Durch dieses Wunder in Kana in Galiläa zeigte Jesus zum ersten Mal seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Nach der Hochzeit ging er nach Kapernaum, wo er einige Tage mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern verbrachte. Wow, die erste Geschichte. Eine Hochzeit in Kana und Jesus macht das erste grosse Wunder. Wie ist das Wunder entstanden? Das ist mal ganz interessant. Das Wunder entsteht, das Erste, was passiert, der Wein geht aus. Das ist auch ein wichtiges Learning. Ich habe das auch mit meinem Bruder angeschaut, er heiratet das Jahr. Es darf auch heute nicht passieren. Der Wein am Fest darf nicht ausgehen. Oder? Sie schauen auch, dass sie genug Wein haben, weil der Wein am Hochzeit, wenn der ausgeht, das ist einfach peinlich. Oder? Das darf einfach nicht passieren. Und plötzlich kommst du und du, es gibt nur noch Wasser. Sorry. Das ist so... Oder? Das ist nicht fürs Fest nicht förderlich. Also, das ist mal das Erste, was passiert. Und dann ist interessant, oder? Die Mutter von Jesus sagt, hey Jesus, jetzt mach. Die Mutter gibt einen Befehl. Wir sehen also da auch schon ein Stück weit Leiterschaft. Wo ist Musik? Wer ist es? Irgendwo habe ich Musik gehört. Das hat mich jetzt gerade abgelegt. Wir hören schon Leiterschaft, oder? Die Mutter gibt einen Befehl. Und was macht Jesus? Er widerspricht ihr nicht. Oder er fragt euch, was hat das mit mir zu tun, oder? Aber gleichzeitig führt er das auch aus. Also er lässt sich leiten von seiner Mutter. Er ehrt sie. Er tut das Gebot halt, oder? Ehre Vater und Mutter. Er tut sie nicht kleinreden. Ich meine, er hätte sie ja können bloßstellen und sagen, nein, das mache ich sicher nicht. Punkt. Ist egal, was du sagst. Nein, er ehrt die Leiterschaft. Er ehrt die Leiterschaft von der Mutter, oder? Und er macht aber das Wunder nicht selber. Das Wunder machen die Diener. Diener, die dort sind. Er sagt den Diener, hey, geht, tun Wasser in die Krüge rein und nachher bringen sie zum Zeremoniemeister. Und es passiert ein Wunder durch Diener. Also die Ausführenden, die das Wunder machen, sind eigentlich Diener. Jesus hat das initiiert, oder? Und wenn man das heute so liest, ist das eigentlich ein spannendes Bild für, wie Gott durch dich und durch mich schaffen will, oder? Wir sind wie die Diener. Jesus macht es, oder? Er ist in unserem Leben, er ist mit dir unterwegs und er macht das Wunder, aber er braucht dich und mich als Werkzeug für das Wunder. Und etwa die braucht sogar Leiterschaft, um ein Wunder zu machen. Vielleicht sagt dein Leiter mal, hey, gang und bet für die Person. Und du machst es einfach, auch wenn du vielleicht nicht hast willen. Und es passiert ein Wunder. Oder sagt der Leiter, hey, wir als Small Group, komm, jetzt machen wir noch etwas, gehen wir raus. Und du denkst, ja, nein, ich mache es nicht. Aber du gehst, weil das dein Leiter ist. Und ihr macht etwas, ihr erlebt etwas. Miteinander erleben, wie Gott ein Wunder tut. Also Leiterschaft, schon da ganz am Anfang, ersichtlich, wie das Reich Gottes funktioniert. Und dann ist eben auch noch mega spannend, dass das Wunder, Gott macht eigentlich Wunder und Zeichen auch immer, um etwas zu zeigen. Um eine tiefere einen tieferen Blick in sein Reich hineingeben. Ganz speziell die ersten Wunder, gerade das Wunder, gibt einen unglaublich tiefen Blick in was Gott vorhat. Die Wasserkrüge. Du siehst da so einen Krug. Die haben etwa 100 Liter Platz gehabt in so einem Krug. Und die Wasserkrüge, die haben einen speziellen Grund, warum die dort sind. Das ist für das Reinigungsritual der Juden. Oder? Also das ist eine äußerliche Reinigung, die da passiert. Du nimmst das Wasser, schöpfst es raus, du reinigst dich, damit du rein gewaschen bist. Und genau in diesen Krügen passiert es, dass Wasser in Wein verwandelt wird. Weißt du, für was steht das Wein, der Wein in der Bibel? Für das Blut von Jesus. Eigentlich ist das ganze Evangelium in einem Wunder, oder? Weil Jesus sagt damit, hey, schau, ich verwandle das Wasser in Wein. Weißt du wieso? Weil das reinigt dich. Und zwar, es reinigt dich nicht äußerlich, sondern wo reinigt es dich? Innerlich, weil du trinkst ja den Wein. Also das ist ein Zeichen dafür, was Jesus will tun. Er will ein Wunder in deinem Leben vorbringen. Er will dich reinigen. Er will dich innerlich reinigen. Er will deinen Körper, deinen Geist, deine Seele reinigen. Und das tut er. Das ist nicht möglich durch dein eigenes Erbringen, Aufbringen von irgendwelchen Sachen. Es ist nur möglich in dem, dass du den Wein trinkst. Also
das Blut von Jesus im Sinn trinkst, dass er in dein Leben hineinkommt, in deinen Körper hineinkommt, in dein Leben, in deinen Geist, in deine Seele. Und dann reint, tut er dich reinwaschen. Ein ganz schönes Bild, das er da macht, das, an dem Wunder. Oder? Und interessant ist auch noch, wie er das Wunder macht. Weißt du, wer hat gewusst, was passiert ist? Die Diener, die Mutter und die Jünger. Jesus hat kein Wunder schon gemacht. Ich finde das interessant. Also ich meine, an so einer, was wir mal gesehen haben, es ist eine Party, oder? Die ist so ziemlich lang am Laufen. Es ist, die Leute müssen schon betrunken sein, weil der Zeremonium ist das, hey, dann, wenn alle betrunken sind, bringst du noch den besten Wein. Was ist da los, oder? Also das ist eine Party gewesen, die gefestet worden ist. Erstens mal sehen wir, Jesus will, dass wieder gefestet wird. Also eine Party, die nicht richtig lustig und spaßig ist, ist wahrscheinlich keine gute Party. Und wenn du an einer Party bist, eine Spiessenparty, Jesus wird vielleicht ein bisschen Wein machen, damit es ein bisschen lustiger wird. Okay, am Rand. Wir sehen, der Fall von Jesus hat gerne coole Partys. Und er hat auch das Brutpaar schützen, oder, dass sie nicht beschämt werden. Dann sehen wir auch schon wieder ein Bild, auf was er mit uns tun will. Er will uns vor Scham beschützen, er will uns helfen und uns beschützen. Darum hat er das Wasser in Wein verwandelt. Und er hat das gemacht, im Verborgenen. Er hätte ja auch eine riesen Show daraus machen können. Also ich stelle mir das so vor, wenn es so eine Party ist, ihr alle habt mega Spass und dann sage ich, hey, halt mal, schaut mal zu, Diener, bringt mal die Krüge, stellt die mal die an, oder? Stellt alle Krüge an. Hey, schaut jetzt, Jesus ist da oder? Und sagt, hey, schaut mal zu, bringt Wasser. Und jetzt, es ist wirklich Wasser. Komm, tu mal, Ursula, tu mal probieren. Es ist wirklich Wasser, gell? Es ist Wasser. Ja, und dann füllen sie das alles reinfüllen und dann macht er, ah, Simsalabim, oder irgendetwas, oder? Simsalabim, das machen immer meine Töchter momentan. Simsalabim, und irgendetwas ist verwandelt, genau. Und dann sagt er, und jetzt probier wieder, oder? Und alle gespannt, was ist jetzt passiert? Und er, was ist der beste Wein, oder? Und dann, Tobi, es ist wirklich der beste Wein, und alle kommen führen, oder? Und, denkt, und er sagt, weisst, ich bin der Messias. So hätte er es auch können machen. Es ist ein riesen Spektakel, eine Wunderschau. Etwa die hätten wir doch das auch gerne, oder? Aber nein. Das Wunder passiert ganz im Verborgenen. Und weißt du, für wer hat das Wunder gemacht, schlussendlich? Für seine Jünger. Nur für seine Jünger. Interessant, oder? Und seine Jünger glaubten an ihn, heisst es so im Text. Er hat das Wunder gemacht und die Jünger sind im Glauben gestärkt worden. Und so passiert es oft in unserem Leben, dass ein Wunder passiert im kleinen Kreis, in deiner Small Group, wo vielleicht gar niemand anders mitbekommt. Aber deine Small Group kommt mit über. Ihr betet miteinander, es passiert ein Wunder. Weißt du so? Damit der Glaube gestärkt wird von dir und deiner Gruppe. Und oft passiert Wunder so im kleinen Kreis. Vielleicht ja, wird es mal ein bisschen grösser und die ganze Kirche kommt mit über. Aber nicht einmal dann kommen jetzt alle Menschen mit über. Oder Gott tut oft Wunder machen, um einfach die Gruppe Menschen, die ein Wunder macht, dass die können im Glauben gestärkt werden. Vielleicht bist du da und denkst, ja, Wunder, tönt noch gut. Habe ich noch nie eins erlebt, noch nie eins gesehen, noch nie eins gehört von einem. Dann möchte ich dich einfach einladen. Wird Teil von dieser Gemeinschaft mit Jesus. Und wird vielleicht, musst du vielleicht ein bisschen näher kommen. Ein bisschen näher an Jesus und ein bisschen näher an der Gemeinschaft. Und dann bin ich überzeugt davon, wirst du Wunder erleben, von Wunder hören, bei Wunder dabei sein, wenn du ein Teil bist, vielleicht von einer Small Group vom ICF Bruck. Da bin ich ganz überzeugt davon. Eine Geschichte habe ich schon etwa dir erzählt, aber ein Wunder, das ich dir noch kurz sage, ist einfach ein Wunder, das Gott auch ein Zeichen gesetzt hat bei uns im Bruck, ist mit dem Saal. Der Saal war unvermietbar, 8 Jahre lang leer gestanden. Viele haben den Willen, niemand hat ihn bekommen. Irgendwann haben wir da unten im Keller ein ICF gestartet, vor etwas mehr als 5 Jahren. Wir sind innerhalb kurzer Zeit so gross, dass wir keinen Platz mehr haben und wir haben einen Raum gebraucht. Und niemand hat mir da geglaubt, weil uns ist schon gesagt wurde, ja nein, den Raum den könnt ihr nur verkaufen, den könnt ihr nicht mieten. Aber der Robert hat irgendwie eine Eingebung gehabt, gesagt, der Heilige Geist will, dass ich jetzt anrufe. Leute nochmal an, rede mit diesen Personen und plötzlich können wir den Raum mieten. Und wir kommen da rein, wir können den Raum übernehmen und haben den Killen. Zu einem Preis, den du fast nicht glauben kannst. Und der Vermieter selber ist da schon, ich weiss es noch. Er schaut mich an und sagt, ich weiss auch nicht, wieso ich das euch vermiete. Ich weiss es nicht. Es war nie ein Thema, das zu vermieten. Aber Gott hat ein Wunder da. Und er hat das Zeichen gesetzt. Er will das ICF da in dem Saal. Schau, seit Jahrzehnten, ich habe das schon jemand erzählt, betet Christen, dass etwas passiert da in dieser Umgebung, in dem Haus, aus dem Haus raus. Und jetzt passiert es. Wir sind jetzt ein Wunder, das Gott braucht, um die Region zu erreichen für sein Reich. Und das finde ich so cool, das Wunder musst du wissen. Gott macht immer wieder Zeichen und Wunder, um etwas zu zeigen. Und da wird er zeigen, hey, ich will eine Kirche am Puls der Zeit in Bruck. Und darum bist du da. Du bist die Kirche in Bruck am Puls der Zeit und niemand anders. Ja, wir haben das Fest, das Wunder. Es geht um Reinigung, es geht darum, dass du und ich gereinigt werden. Innerlich, durch das Blut Jesus, durch den Wein, oder? Durch das Zeichen, sein Blut heisst, er hat das Blut vergossen am Kreuz, oder? Er ist gestorben und wieder auferstanden. Das heisst, das reinigt mich. Die Gewissheit und das Glauben daran, dass Jesus wieder auferstanden ist, gestorben ist, wieder auferstanden ist, das reinigt mich. Und interessant ist, die nächste Geschichte in diesem Kapitel geht es um die Reinigung. Ganz praktisch. Ich lese mal vor, was dann passiert. Nach dem Fest, ab Vers 13. Das alljährliche Passafest stand bevor, schon wieder das Fest. Die Feste noch viel dort. Und Jesus ging nach Jerusalem. Im Hof des Tempels sah er Händler, die Rinder, Schafe und Tauben als Opfertiere zum Verkauf anboten. Und er sah Geldwechsler hinter ihren Tischen sitzen. Da machte Jesus aus Stricken eine Peitsche und jagte sie alle aus dem Tempel. Er trieb die Schafe und Rinder hinaus, warf die Münzen der Geldwechsler auf den Boden und stieß ihre Tische um. Dann ging er zu den Taubenverkäufern und befahl ihnen, schafft das alles fort, macht aus dem Haus meines Vaters keinen Marktplatz. Da erinnerten sich die Jünger an die Prophezeiung aus der Schrift, die Leidenschaft für dein Haus brennt in mir. Woher nimmst du das Recht, so etwas zu tun? Fragten die Juden. Wenn du diese Vollmacht von Gott hast, dann beweise es uns durch ein Wunder. Nun gut, erwiderte Jesus, zerstört diesen Tempel und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Was? Riefen sie aus. Es hat 46 Jahre gedauert, diesen Tempel zu bauen und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Doch Jesus hatte mit diesem Tempel seinen eigenen Körper gemeint. Später, als er von den Toten auferstanden war, erinnerten sich die Jünger an das, was Jesus gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und den Worten von Jesus. Durch die Wunder, die er während des Passafestes in Jerusalem tat, glaubten viele Menschen an seinen Namen, aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie und wusste, wie es in den Menschen wirklich aussieht. Ihm brauchte über die menschliche Natur niemand etwas zu sagen. Was passiert in dieser Geschichte? Also, wir haben das Fest gehabt, wo Jesus sagt, hey, schaut, ich reinige euch. Als Wunder, oder? Ich reinige dich. Und dann kommt er auf Jerusalem und läuft in den Tempel rein. Und er kommt in den Tempel rein. Da siehst du schon mal den Tempel. Da in der Mitte ist, in der Mitte von dem grossen Gebäude, dort ist eigentlich das Allerheiligste und der kleine Tempelvorhof für die Juden. Und der grosse Teil rundherum, das ist der Tempelvorhof. Und dort läuft er rein. In dem Tempelvorhof. Und das sieht etwa so aus, oder, wenn er reinkommt. Es ist pumpenvoll. Ganz viele Menschen dort. Und interessant ist, wie der Text so schreibt, er läuft dort rein und ich stelle mir es so vor. Oder? Er kommt dort rein und merkt, da ist ein riesen Rambazamba. Oder? Ganz viele Leute, Händler, da passieren Sachen, das gefällt mir nicht. Und er ist ganz ruhig, weil er steht da, er nimmt Strick. Und er tut aus Strick eine Peitsche basteln. Er baut eine Peitsche. Und ich habe geschaut auf YouTube, also nur schon das Anleitungsvideo geht 15 Minuten. Zum Peitschen basteln, aus 4 Strick. Und er macht das, also er nimmt die Strick. Vielleicht kauft er es noch irgendwo, meint der Händler so, hey, ich hätte da gerne ein paar Strick. Wie viel macht das? Er nimmt die und fängt an Peitschen. Und dann läuft er ein bisschen rum, oder? Und fängt die an bauen. Und irgendwann, vielleicht nach einer Stunde, ist er fertig und dann fängt es an. Oder? Kannst du einen Peitschenton? Ich will eine Peitsche. Hat jemand so eine Peitsche? Ich will mal. Das nächste Mal, ich die brauche. Hä? Es gibt eine Peitsche. Er nimmt die Peitsche, oder, und fängt an rumzuklopfen und hat die Aufmerksamkeit. Und dann fängt er an, die Leute rauszutreiben. Oder? Er geht die Tische um und peitscht die Menschen aus dem Vorhof raus. Oder? Er sagt, es ist nicht mehr easy, dass ihr da drin seid. Ihr gehört da nicht an. Raus mit euch. Ihr seid fehl am Platz. Und er fängt an, das Zeug rauszutreiben. Interessant. Warum macht er das? Warum lässt er die nicht einfach? Das ist noch ein bisschen zu früh. Kannst du noch mal zurück. Das andere Bild. Noch eins zurück. Zum Tempel wieder. Genau. Der Vorhof, oder? Weißt du, für was steht der Vorhof? Das ist der Ort der Begegnung. Und zwar von der Begegnung für Nicht-Juden. An dem Platz, wo die gehandelt haben, haben eigentlich Nicht-Juden, also du und ich, die meisten von uns, hätten dort können Gott begegnen. Der Tempel steht für den Begegnungsort Gottes. Dort geht es darum, dass du Gott begegnest. Und damals war noch nicht der Heilige Geist da gewesen und er ist in dir begegnet. Damals ist er dort begegnet. In dem Vorhof, wenn du nicht Jude bist. Wenn du Jude bist, hast du dort noch ein bisschen weiter rein können, um Gott zu begegnen. Und das war vollgestellt gewesen. Das heisst, nicht Juden haben Gott nicht können begegnen. Das ist mal sicher ein Punkt, wieso Jesus keine Freude gehabt. Und dann, wie man auch heute weiss, haben die Juden damals in dem Vorhof nicht ganz ehrlich gehandelt. Gell? Du bist gekommen, vielleicht mit dem Tierli, das du wolltest opfern. Du hast das Tier geopfert, bist dort angekommen, hast das von deinem Hof mitgenommen, dann hat es geheißen, halt. Also da, nein, das Tier, das geht nicht. Das ist zu wenig rein oder was auch immer. Du musst eins kaufen. Und dann haben sie zu einem horrenden Preis dann irgendein Tier angetreten, oder? Und sie haben dich verarscht, sie haben betrogen, sie haben gelogen, sie haben geheuchelt. Sie haben einen Märtplatz daraus gemacht. Das ist kein Ort mehr von der Begegnung gewesen. Und das ist das, was Jesus verrückt gemacht hat. Die Unehrlichkeit. Lug, Betrug. Das sind Sünden, die er nicht easy findet. Und innerhalb von diesen Sünden kannst du nicht Gott begegnen. Die müssen raus. Oder? Das muss weg und er peitscht das Zeug raus, damit das wieder ein Ort wird von der Begegnung. Von der Begegnung mit Gott. Dass es wieder Platz hat. Zum Gott begegnen. Und dann ist interessant, und dann macht er einen wichtigen Bezug auf dich und mich. Sie fragen, in welcher Vollmacht machst du das? Und dann tut er ein Beispiel nennen. Schau, den Tempel könnt ihr abreißen und ich tue ihn in 3 Tagen wieder aufstellen. Und er redet von seinem Körper. Wie der Heilige Geist hat in ihm gewohnt. Oder? Gott begegnet Jesus in sich. Darum ist sein Körper der Tempel. Und er redet davon, hey, dein Körper ist dein Tempel. Seit Jesus weggegangen ist und der Heilige Geist gekommen ist, ist es so, dass dein Körper der Tempel ist. Bist du dir das bewusst? Dein Körper ist der Tempel. Und irgendwann lässt du mal Jesus ein in deinem Leben. Und ich stelle mir so vor, Jesus kommt in dein Leben. Dann lauft er mal ein bisschen um. Sucht sich ein paar Strick. Und denkt so, das sage ich dir mal. Das rühre ich jetzt raus. Und dann rühre ich die Sünde raus. Die Unwahrheit. Die Lüge. Dort hast du gestohlen. Oder plötzlich kommt das Gewissen. Plötzlich, wenn du Jesus eingeladen hast, plötzlich kommen dir Sachen so plötzlich schlimm vor, wo davor hat dich das nicht interessiert. Das ist im Fall Jesus in dir, der mit der Peitsche rumläuft und das Zeug anfängt rauszutreiben. Weil das ist sein Tempel. Und er will, dass der Tempel gereinigt ist. Gesäubert ist. Sauber ist. Weißt du, kannst du das Bild jetzt bringen mit dem Tempel? Wunderschön. Wunderschön. Der Tempel, der Begegnungsort, wo Gott geschaffen hat damals, wo er am David Plan gehabt und den Salomo gebaut hat, der war detailliert gewesen. Bis ins letzte Detail hat er gesagt, der muss wunderbar sein, der Ort. Der muss schön sein. Und die Juden haben darauf geachtet, dass das glänzt, dass das Gold ist, dass das sauber ist, dass der Tempel bis ins kleinste Detail einfach der Begegnungsort ist. Für das ist der geschaffen worden. Und irgendwann hat man da nicht mehr so Acht gegeben drauf. Und das ist kein Ort mehr von der Begegnung gewesen. Und ich will dir eins sagen, dein Tempel ist der Ort von der Begegnung. Wenn du Jesus einlädst in dein Leben, dann lass ihn den Tempel reinigen, lass ihn alles rausrühren, was nicht da reingehört. Weil stell dir vor, Gott persönlich begegnet dir, in deinem Geist, in deiner Seele, in deinem Körper, da innen, das ist der Tempel. Bist du dir das bewusst? Lang mal den Tempel an. Fangen mal an, das ist dein Tempel. Das ist der Tempel, der Begegnungsort Gottes. Nirgends anders. Nicht das Gebäude da. Das ist nur der Saal, Rotes Haus. Gell? Das ist ein cooler Ort. Ich bin froh darum. Das ist ein Wunder. Aber der Begegnungsort von Gott mit dir, das bist du. Und du hast eine Verantwortung. Es ist deine Verantwortung, dass du den reinigst. Und dass du Jesus reinigen lässt. Das ist deine Verantwortung. Alles rausrühren, was nicht da reingehört. Das ist ein wunderschöner Bauplan. Weißt du, das ist der Bauplan für den Tempel, deinen Körper. Das sind die Gebote. Fangst mal mit den 10 Geboten an. Nimmst dich mal vor, schaust dich mal durch und fragst den Heiligen Geist, welches Gebot muss ich halten, damit der Tempel wunderschön wird? Welche Gebote, was willst du mir sagen? Oder nimmst mal die 10. Oder? Die Bibel hat ja über 300 Gebote, über 613 sind es genau. Oder? Relativ viel. Fangst mal mit 10 an. Die ersten 10. Dann machst du mal einen Schritt nach dem anderen. Und lass Jesus reinigen. Das ist der Bauplan von deinem Tempel. So hat Jesus Freude, dir zu begegnen. Und weißt du, das ist ganz wichtig. Ich wünsche mir das so fest, dass Menschen in meinem Umfeld Jesus sehen können durch mich. Aber wenn der Vorhof einfach vollgestellt ist, werden sie einfach nichts sehen. Das kann ich ihnen auch so erzählen von Jesus und von der Kirche und vom ICF und alles drum und dran. Aber sie sehen es nicht. Das ist übrigens der Grund, wieso ich aufgehört habe zu kiffen, vor, jetzt sind es dann schon 10 Jahre her. Ich habe immer das mit dem Glauben verbinden. Weißt du, steht ja nichts über Gras in der Bibel. Da findest du nichts. Also kannst, ich habe gesucht, hast du ein Argument und es gibt ganze Bewegungen, wo du, das ist ja super, im Geist kannst du noch besser begegnen, weißt du, wenn du ein bisschen bekifft bist und so. Es gibt ja ganz viele Ideen, warum, dass das eine gute Sache ist. Du kannst chillen, hängen, ein super Gespräch. Aber irgendwann hat mir der Heilige Geist gesagt, willst du wirklich, dass deine Freunde mir begegnen? Und ich so, ja. Ja, dann stell den Vorhof nicht voll. Dann musst du aufhören. Es gibt gar keinen anderen Weg. Wie kannst du von Freiheit erzählen, wenn du selber mit ihnen mittrauchst? Es geht einfach nicht. Sie sehen es nicht. Und lustigerweise ist das effektiv so. Meine Kollegen, meine Freunde haben damals überhaupt keinen Unterschied gesehen, obwohl vieles anders war im Leben. Aber sie haben immer gesagt, du kiffst ja. Was ist anders? Du kiffst ja. Es ist wichtig, dass wir den Vorhof reinigen. Das ist eine Verantwortung, die nur du kannst selber tragen kannst. Niemand anders. Es putzt niemand für dich. Also Jesus putzt. Kannst du nicht selber. Aber Jesus ist ja in dir. Und er will, dass du es putzt. Weil es ist auch wunderbar, wenn dein Tempel gereinigt ist, dann will das Jesus füllen. Und weißt du mit was? Mit dem brennenden Herz. An was sind sie erinnert worden? An was sind sie erinnert worden, seine Jünger? Wo sie gesehen haben, wie Jesus da raus, die Leute rausschmeißt. Sie haben gesagt, ich erinnere mich an das brennende Herz. Die Prophezeiung, dass das Herz von Jesus brennt für sein Haus. Also sie haben die Leidenschaft gesehen von Jesus. Und wenn du den Tempel gereinigt hast, der Heilige Geist Platz hat, dann bin ich überzeugt, Gott redet durch uns mit dem Brennen im Herz. Dort, wo für dich irgendwo, das kann irgendwo sein, das kann in der Familie sein, in der Freundschaft, in der Kirche, am Arbeitsplatz, im Sport, wo immer du das Brennen verspürst, wo du immer merkst, hey, da werde ich leidenschaftlich, da passiert etwas, da will ich dabei sein, da werde ich hässig, was auch immer. Wenn das richtige Leidenschaft durchkommt, das ist der Platz, wo ich glaube, Gott redet zu dir und sagt, hey, das ist, für das habe ich dich berufen. Wenn du dich fragst, für was bin ich berufen, dann such nach dem Brennen. Wo fängt dein Herz an brennen? In welcher Situation? Wichtig ist einfach, tu den Tempel reinigen zuerst. Lass Jesus den Tempel reinigen, weil sonst kann das Feuer kann überall ein bisschen entfachen. Und es kann davor glauben, dass das ein Brennen ist. Immer in Einklang mit Jesus ist das wichtig. Und wenn dann ein Brennen kommt, dann go for it. Ein paar Menschen, die brennen, die ich inspirierend finde. Oder Mutter Teresa, sie hat ein brennendes Feuer für die Kinder. Ihr Herz hat brennt, wenn sie die Armut sieht, wenn sie die Kinder, die einsamen Kinder sieht. Dann hat ihr Herz angefangen zu brennen und sie hat gewusst, ich muss etwas dagegen tun. Egal, trotz der Kirche, gegen die Kirche, mit der Kirche, egal wie, sie ist einfach für ihr brennendes Herz gegangen. Und hat gesagt, ich tue es. Ist mir egal, ich tue es. Der Leo Bigger, sein Herz brennt für eine moderne Kirche. Dank ihm haben wir Eisen Brücke, oder dank ihm und seinem brennenden Herz für eine moderne, pulsierende Kirche, wo Jesus sucht, wo furchtlose Menschen zusammenkommen und miteinander Gott gross machen, in der Art, wie wir es heute machen, wo rausgehen, wo Menschen begeistert für Jesus. Das ist der Leo und Susanne, die ein brennendes Herz haben und seit Jahren gehen Sie dem nach und folgen dem nach. Ein Johannes Hartl, der ein Brennen für Gebet hat. Sein Herz brennt, wenn es um Gebet geht. Und das brennt so fest, man muss mal ihn fragen, hey, oder seine Messages hören über Gebet. Du merkst seine Leidenschaft. Und das hat sogar ein bisschen zu uns über ein bisschen anzündet. Gell? Warum haben wir jetzt 48 Stunden Gebet? Oder? Das ist, weil das Herz von Johannes brennt für das. Und das funkt über. Das ist cool, oder? So können wir einander leidenschaftlich machen. Oder ein ganz anderes Beispiel, oder? Wieso ist der Roger Federer der beste Tennisspieler der Welt? Weißt du so? Ist seine Leidenschaft. Es brennen für den Sport. Darum ist er heute noch top und voll dabei, weil er einfach leidenschaftlich ist. Oder eine coole Geschichte, das ist Lucy. Lucy, ich weiß nicht, ob du sie kennst. Sie ist so, ich kann mal sagen, sie sind schon das Urgestein vom ICF. Und ich liebe die Geschichte, weil es ist einfach so cool. Sie ist hässig geworden, damals, wenn die Multislides nicht richtig geklickt sind. Da hat sie ein Brennen bekommen. Sie konnte, wir können als Kirche nicht richtig worshipen. Also hat sie gesagt, weißt du was, ich fange an, die Multislides zu klicken. Und ihr Mann, der Roger, er ist Bassspieler. Und er übt damals mit ihr zusammen. Also er spielt Lieder und sie klickt die Haie durch. Bis jeder Slide im richtigen Augenblick klickt. Nicht zu früh und nicht zu spät. Im richtigen Augenblick. Und darum, wenn du in ICF Zürich jede Folie im richtigen Augenblick und dann kannst du sicher sein, die Lucy sitzt dort unten. Sie sitzt dann irgendwo im Keller, an dem Multimedia. Und sie weiss, die Kirche kann jetzt gut worshipen, weil jedes Leid sitzt. Das ist so eine geile Geschichte. Du musst erzählen, oder? Oder wir haben einen hübschen Mann, das nächste Bild. Wer kennt ihn? Genau. Ja, der Samuel Kupferschmid. Ich habe einfach ein super Bild gefunden. Facebook macht es möglich, oder? Er hat das Brennen, oder? Für Musik, aber auch für künstliche Intelligenz, für das Killen und Jobs, dass das kann miteinander funktionieren kann. Darum brennt sein Herz und er geht für das. Oder? Er schafft so viel, dass er gerade so viel nochmal in die Kirche investieren kann. Denn er ist da, praktisch jeden Sonntag, baut er Kirche. Und er hat das Brennen dafür, dass Kirche und Job kann eins werden. Und ganz ein Beispiel noch von Vorbildern von mir, das ist der Andy und Sopal Struppler. Ich weiss es noch, vor ein paar Jahren, der Andy, er hat auch mit das ICF Zürich gegründet und ist von Anfang an dabei gewesen. Sein ganzes Leben da investiert. Und dann ist er und seine Frau auf Kambodscha gegangen und plötzlich haben sie das Brennen bekommen für das Land Kambodscha. Sie haben gesehen, da braucht es eine Kirche, da braucht es Hoffnung. Und sie sind zurückgekommen. Ich weiss es noch, als er auf die Bühne gestanden ist, im ICF-Staff damals, mit Tränen in den Augen, hat er gesagt, hey, ich hätte es nie für möglich gehalten, aber Gott hat mir ein Brennen gegeben für Kambodscha. Ich muss gehen. Ich muss gehen. Wir gehen. Und er war am Heulen und hat gesagt, hey, ich liebe das Zürich, ich liebe das ICF, aber ich kann es brennen für Kambodscha. Und über die letzten Wochen in diesen Celebrations in Kambodscha, die Christmas Celebrations, die sie gemacht haben, also ich weiss nicht, wenn du ihnen folgst, ist crazy. Das sind Tausende von Menschen, die sind erreicht worden mit dem Evangelium in Kambodscha, wie sie ihrem Brennen angegangen sind. Und das ist einfach meine Frage an dich heute. Wo brennt dein Herz? Oder ist es so verstopft, dein Herz, dein Leben, dass es gar nicht kann brennen für Jesus? Dann rühr das Zeug raus. Du hast heute die Möglichkeit. Heute ist der erste Sonntag im Jahr. Es ist gerade ein guter Tag für Frühjahrsputz. Rühr alles raus, was du merkst, das will Jesus draussen haben. Das kannst du ganz einfach machen. Im Gebet, indem du es bekennst, vielleicht vor einem Kollegen, vor einem Freund, Freundin, vielleicht kommst du eins Face-to-Face. Wir haben nachher ein Face-to-Face, wo du einfach kannst und sagen, ich bekenne das und ich will das loswerden. Das muss das Licht kommen, gell? Sünde bekennen, Umkehr. Jesus redet davon Umkehr. Es geht darum, dass wir die Sünde rausrühren aus unserem Leben raus. Dass wir umkehren, dass der Platz, der Tempel gereinigt ist, putzt ist. Bekennen bedeutet, ich das aussprechen, laut, was nicht gut ist, weil dann ist es am Licht. Und dann wäscht Jesus weg. Du musst einfach das machen. Mach das. Und vielleicht musst du auch dein Herz mal fragen, wo brennst du Herz? Jesus, wo habe ich es brennen? Wie in welcher Situation? Vielleicht auch beim Klicken von den Slides. Vielleicht hast du das Gefühl, der Thomas kann überhaupt nicht gut Deutsch, weil er irgendein Zeichen schreibt, das passiert ab und zu. Wenn es nicht auffällt, ist auch okay. So grammatikalisch. Kannst du mir helfen? Vielleicht ist es Musik, Fotografie, vielleicht auf die Straße gehen, Leute mit dem Evangelium bekommen. Es gibt ja tausende, Millionen Möglichkeiten, wo dein Herz brennen kann. Vielleicht einfach für Freundschaft, für Sport, für was auch immer. Hey, go for it. Gib dein Leben rein, dort, wo dein Herz brennt. Gerade wenn du jung bist. Jetzt werden wir das machen. Der Prediger hat das schon gesagt. Im Alten Testament. Wenn du jung bist, dann folgt deinem Herz. Folgt deinem Herz. Und ich möchte beten, dass wir entweder, dass alles loswerden und das Brennen reinkommen kann oder dass wir den Mut haben, um dem Brennen nachfolgen. Lass uns doch aufstehen dafür. Ja, ein bisschen Sport, ich weiss. Es ist gerade so bequem. Aber ein bisschen Bewegung ist immer gut. Es ist manchmal ein bisschen krass, gell, von der Aufstehen. Darum machen wir schnell so, ein bisschen schütteln. Gut. Wunderbar. Jetzt einfach fokussieren. Jetzt ist wichtig. Wo begegnet dir Gott heute? In dir. Das ist dein Tempel. Scan deinen Tempel und ich bete. Oh Herr, ich danke dir von ganzem Herzen für den heutigen Abend. Ich danke dir für jede Person, die da ist. Du willst jeder Person Platz nehmen. Du willst jeder Person begegnen heute in diesem Tempel. Und Jesus, ich bete, dass du das tust, dass du einziehst und dass du ja, umschaust, was verstopft der Tempel, wo ist er noch dreckig? Und ich bete jetzt in dem Moment, Heilige Geist, dass du das aufzeigst. In diesen Herzen, in unseren Herzen, wo etwas ist, was nicht gut ist. Sag das Lug, Betrug, irgendetwas gestohlen. Vielleicht einfach noch Unvergebenheit, Streit, Sucht. Was auch immer da noch muss raus, damit so richtig das Leben so richtig erfüllend kann sein, so richtig geisterfüllend, fröhlich brennend. Jesus zeigt das jetzt auf. Und Jesus, ich bete, dass du mir auch zeigst, wo mein Herz brennt und dass ich mutig kann, dem Brennen folgen, dass du mir die Möglichkeit in die Hand gibst, um dem Brennen folgen, dass ich den Mut habe, mit den richtigen Leuten reden. Wer auch immer ich muss zugehen, um vielleicht aus einem Traum Wirklichkeit werden lassen. Jesus, ich bete wirklich, dass sie brennende Herzen hat, dass sie von dir erfüllt werden, mit Kraft, mit Mut und dass das Brennen nicht nur einfach ein Traum bleibt, sondern Wirklichkeit wird, Jesus. Wir haben so viele Beispiele auch in unserer Church, die ein Brennen haben und wofür das gehen und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Und lass uns einfach Christen sein, die in einem Bewusstsein laufen und leben, dass der Tempel muss gereinigt werden, dass der Tempel muss immer wieder durchforscht werden, immer wieder sauber gehalten werden, dass wir nicht aufhören, weil, ja, nicht, dass wir am nächsten Tag, nachdem wir es rausgerührt haben, schon wieder alles einlassen. Ich bete wirklich, dass wir in einem Leben leben können, wo wir ständig sauberer werden, ständig heiliger, ständig einen schöneren Ort für dich parat haben, wenn du uns begegnest. Dass unser Tempel so richtig wunderschön glänzt. Das ist mein Wunsch. Und ich bete, dass du uns alles Werkzeug gibst, um das zu tun. Dass wir dir einen wunderbaren Ort zur Verfügung stellen können. Nämlich unseren Tempel. Herr, ich danke dir. Ich danke dir für jeden Einzelnen. Dir gehört alle Ehre, Jesus. Dir allein gehört alle Ehre. Amen.